Sehr geehrter Professor Ruby, liebe Frau Professor Volz-Platzer, Magnifizenz, sehr geehrte Damen und Herren. Wie es Professor Ruby schon angedeutet hat, Brahms und Billroth hat eine sehr enge Freundschaft verbunden. Und es passt, glaube ich, heute ganz gut, einen der vielen Briefe, es waren insgesamt über 300, die sich die beiden geschrieben haben, vorzulesen. Es gibt nämlich einen, der vor ziemlich genau 123 Jahren verfasst wurde von Theodor Billroth, nämlich am 22. Oktober 1893, und da schreibt er: Lieber Freund, also an Johannes Brahms gerichtet, vielleicht interessiert es dich meine jüngste Schöpfung in Wien, das Haus der K&K-Gesellschaft der Ärzte in der Frankgasse 8 vor der Alser-Kaserne zu sehen. Es ist recht hübsch ausgefallen. Es würde uns sehr freuen, wenn du uns die Ehre erweisen würdest, unserer feierlichen Eröffnungssitzung beizuwohnen, welche nächsten Freitag um 7 Uhr stattfindet. Ich möchte dich auch einmal schön dekoriert sehen. Passt dir das nicht, so bist du uns auch in der Straßentoilette willkommen, wo du dich auf der nicht hohen Galerie unter den jüngeren Ärzten verteilen kannst. Passt dir das auch nicht, so kommst du vielleicht zur Beleuchtungsprobe mit Damen am Donnerstagabend. Am Freitag vorher ist ein etwa dreiviertel Stunden dauernder Vortrag von Professor Puschmann, auch durchaus zeitgemäß, ärztliches Vereinswesen in alter und neuer Zeit. Mein Hauptaugenmerk bei der Konstruktion des Sitzungssaales war darauf gerichtet, dass man lautlos durch eine der 20 Türen verschwinden kann, wenn es langweilig wird. Nur ich muss auf meinem Präsidentenstuhl ausharren. Jedenfalls würde es mich freuen, dich zu sehen. Dein Theodor Billroth. An dieser Stelle möchte ich jetzt den Credit geben für den Professor Latziker, der vor einigen Jahren einen exzellenten Vortrag hier in diesen Hallen gehalten hat über Theodor Billroth, seinen Werdegang und vor allem seine musikalische Affinität. Und da kommt natürlich Johannes Brahms auch vor. Also dieses Zitat bzw. diesen Verweis habe ich von ihm, wenn es interessiert, es ist wirklich wert, sich das anzuhören, eine Stunde lang mit Musikbeispielen. Und man kann sich auch eines, es sind ja von Billroth, der selber auch komponiert hat, er hat, ich habe mir das aufgeschrieben, 3 Klaviertrios, 1 Klavierquintett, 1 Streichquartett komponiert und hat sie aber alle verbrannt. Es ist nur ein Lied erhalten nach Georg Herweg, das er im Jahr 1885, also relativ spät, komponiert hat. Und das kann man sich auch anhören, wenn man sich das herunterlädt bzw. aufruft. Die Parallele zwischen Billroth und Brahms gründet sich in einer Biografie, die sehr, zumindest was das Geburtsdatum betrifft, sehr ähnlich war. Also Billroth ist 1829 geboren, Brahms 1833. Und Billroth war eigentlich von kleinster Jugend an sehr der Musik zugetan. Also in der Schule war er jetzt nicht gerade der Beste, zumindest laut Auskunft seines Nachhilfelehrers, weil er war pausenlos in der Musik und hat jetzt das nicht so ernst genommen mit den Schularbeiten. Lernte Klavier und Geigen spielen bei einem sehr berühmten Professor, Theodor Kullak damals. Und nur die Mutter hat ihn dann letztlich auf den richtigen Weg gebracht. Wir wissen es nicht, aber jedenfalls hat er ja dort eine grandiose Karriere hingelegt und hat dann in Greifswald Medizin studiert, weil die Mutter gesagt hat, also mit der Musik, das, so geht das nicht. Er hat dann 1852 promoviert, ist dann praktischer Arzt geworden und wegen Erfolglosigkeit nach zwei Monaten kein einziger Patient, ist er dann an die Langenbeck'sche Klinik, an die Charité in Berlin gegangen, hat sich dort 1856 habilitiert und ist dann 1860 nach Zürich gegangen, wo er dann das Langenbeck'sche Archiv für klinische Chirurgie gegründet hat. Und weil das mit den Finanzen noch nicht so gut war, hat er sich auch gleichzeitig als Musikkritiker für die Neue Zürcher Zeitung betätigt. Und 1865 war es dann, um genau zu sein, eigentlich 1866, gab es eine Begebenheit, wo sich dann Brahms und Billroth näher kennengelernt haben, nämlich im Rahmen einer Aufführung des zweiten Brahms-Sextetts. Da hat nämlich Billroth die zweite Bratsche gespielt. Und da gibt es auch einen Brief, wo er an einen Freund schreibt: Vor einigen Tagen hatte ich wieder einmal einen musikalischen Abend bei mir arrangiert, also bei ihm zu Hause. Es wurde Sextett gespielt. Ich wollte zweite Bratsche mitspielen, hatte meine Stimme famos eingeübt, doch als ich anfing zu spielen, fing ich so an zu zittern und geriet in eine solche Angst und Aufregung, dass ich gar nicht spielen konnte. Ich hoffe, mir geht es nachher nicht so. Die Gegenwart von Brahms muss dazu beigetragen haben, mich in diesen komischen, mir sonst ganz ungewohnten Zustand von Aufregung zu versetzen. Jedenfalls ist Billroth dann kurz später 1867 nach Wien gekommen und auch Brahms ist dann 1869 nach Wien gekommen. Und sie haben sich dann sehr eng befreundet, sind gemeinsam auf Reisen gegangen, mehrfach nach Italien. Und Billroth war mehr oder weniger ein Lebensfreund und Mentor von Brahms. Er hatte ein prachtvolles Haus in der Alserstraße 20, wo praktisch alle der Kompositionen von Brahms uraufgeführt wurden. Und er hat auch immer wieder das Urteil von Billroth eingeholt. Und Brahms hat ihm dann auch zwei Streichquartette gewidmet und da gibt es eben auch ein Zitat, das mehr oder weniger sich darauf beruft, dass er damals dieses Streichsextett also vielleicht nicht ganz so bravourös gemacht hat. Und deswegen hat Brahms ihn dann mit diesen Streichquartetten bedacht und schreibt in diesem einen Brief an ihn, ein Heft riesig schwerer Klaviervariationen würdest du gewiss freundlicher annehmen und deinen Verdienst gerechter finden. Das hilft aber nichts. Du musst dir die Widmung auch mit dem kleinen Hintergedanken gefallen lassen. Billroth hat dann eine sensationelle Karriere hingelegt, hat also die erste Ösophagektomie gemacht, Laryngektomie, die Billroth-Operationen, wir wissen das alles, aber nebenbei eigentlich immer die Freundschaft mit Brahms bewahrt und ist dann 1882, das muss man sich auch vorstellen, dann nach Berlin berufen worden oder wäre berufen worden, aber er hat diesen Ruf abgeschlagen, weil mir das soziale und künstlerische Leben in der Kaiserstadt zu lieb geworden ist, schreibt er. Und Brahms dann wieder an Billroth zurück, du glaubst nicht, wie wichtig und lieb mir dein zustimmendes Wort ist und wie dankbar ich dafür bin. Und 1890 gibt es einen Brief, wo er schreibt, nämlich Billroth an Brahms, ich fange an, darüber nachzudenken, in welchen Stunden meines Lebens mir am wohlsten war. Und da nimmst du doch immer den breitesten Platz ein. Ich habe oft darüber gegrübelt, was menschliches Glück sei. Nun, heute war ich im Anhören deiner Musik glücklich, darüber bin ich mir ganz klar. Das heißt, es ist klar, dass wir in dem heutigen Tag in irgendeiner Form Musik brauchen. Es ist klar, dass es Brahms sein sollte, um Theodor Billroth zu würdigen. Das Problem ist, das Oeuvre von Brahms ist zu lang und teilweise braucht es auch zu viele Instrumente. Also er hat 4 Symphonien, 2 Klavierkonzerte, Violinkonzert und unzählige kammermusikalische Werke geschrieben. Am einfachsten ist es, wenn man sich die Klavierwerke anschaut. Und das ist auch ganz interessant. Brahms hat nämlich in Phasen komponiert. Es tut mir übrigens leid, dass ich die Redezeit hier massiv überschreite, aber an einem Feiertag darf man das hoffentlich tun. Das Interessante ist, er hat ganz früh, 1854 eigentlich, 3 große Sonaten geschrieben. Dann hat er sich so in den 1860er Jahren mit den großen Variationswerken beschäftigt, also die Händel- und die Paganini-Variationen geschrieben. Und dann hat er 13 Jahre nichts für Klavier-Solo komponiert und erst 1879 wieder begonnen, für Klavier zu schreiben. Aber was interessant ist, wenn man sich die Stücke ansieht, dann kommt er von diesen riesengroßen, monumentalen Sonaten, die noch an Beethoven erinnern, immer weiter in Richtung auf sehr kleine, intime, innige Stücke, die dann gar nicht mehr den großen Titel einer Sonate tragen, sondern das sind Intermezzi, Capriccien, Fantasien. Und wie es der Zufall so will, fallen manche dieser Stücke genau in die Entstehungsgeschichte dieses Hauses. Also die Fantasien Opus 116 und die Intermezzi Opus 117 wurden im Sommer 1892 in Bad Ischl komponiert, wir haben es vorher gehört, das war genau zu der Zeit, wo das Haus hier gebaut worden ist. Das Schöne an der Musik ist, man muss sie nicht renovieren. Also das ist natürlich, sie ist jederzeit griffbereit. Jedenfalls habe ich jetzt 3 Stücke aus diesen Fantasien Opus 116 und Opus 117 herausgegriffen. Man muss ein bisschen was dazu vielleicht über den Charakter von Billroth und Brahms sagen, die waren beide extreme Workaholics, würde man sagen, heute. Also Billroth hat seine ganzen Publikationen irgendwann zwischen 1 und 3 Uhr in der Früh geschrieben, nachdem er vorher irgendwo im Konzert war, dann vielleicht nachher noch mit Freunden gegessen hat und dann hat er sozusagen seine Arbeit erst getan. Und Brahms ähnlich hat komponiert und nebenbei sehr viele Konzerte gegeben. Jedenfalls sind diese Klavierstücke, die er geschrieben hat zwischen 1892 und 1893, mehr oder weniger so sein musikalisches Testament und sehr eben introvertierte, innige Kompositionen. Und es ist ganz interessant, wie die Rezeption in der Musikwelt war. Also Hugo Wolf zum Beispiel hat gesagt, die Kunst, ohne Einfälle zu komponieren, hat entschieden in Brahms ihren würdigsten Vertreter gefunden. Ganz wie der liebe Gott versteht auch Herr Brahms sich auf das Kunststück aus nichts etwas zu machen. Ursprünglich waren die Fantasien Opus 116, waren 5 Stücke, er hat es dann auf 7 erweitert. Und so sieht die Erstausgabe aus dieser Stücke und sie wurden eben im Jänner 1893 uraufgeführt und zu den Intermezzi Opus 117 hat Brahms selber gesagt, es sind 3 Wiegenlieder meiner Schmerzen. Also sehr vergeistigte und vielleicht jetzt nicht so ganz festliche, aber sehr persönliche Musik. Und jetzt kehren wir wieder zu Theodor Billroth zurück, weil es wäre ja interessant zu sehen, was der dazu gesagt hat. Brahms, da schreibt er den Eduard Hanslick, also die 3 waren zusammen so ein Triumvirat der Wiener Musikszene, und der Billroth schreibt an Hanslick, wie er diese Stücke gesehen hat, Brahms hat, soviel ich weiß, diesen Sommer wieder ein Dutzend Klavierstücke komponiert. Ich weiß nicht, woher ihm diese Passion auf einmal gekommen ist. Ich liebe dieses Genre von ihm am wenigsten, die Rhapsodie in G-Moll ausgenommen, Opus 79. Er ist in dieser von ihm gewählten Form dieser kleinen Klavierstücke nicht mannigfaltig genug, meist zu schwerfällig, nicht pikant genug. Chopin und Schumann verstanden das besser. Beethovens Bagatellen liebe ich auch nicht und auch nur wenige Stücke dieser Art von Schubert. Brahms sollte beim großen Stil bleiben. Es gab Gott sei Dank auch andere, die haben es ganz anders gesehen. Also der Begründer der modernen Musikwissenschaft, Philipp Spitta, hat zum Beispiel gesagt, die späten Klavierstücke sind vielleicht das gehaltsreichste und tiefsinnigste, das ich in einer Instrumentalform von ihnen kenne.